So, das Gerät läuft jetzt. Genau. Also, Sie haben mich ja letzte Woche nahezu alle, eigentlich alle, nochmal darauf angesprochen, wie das jetzt mit den Leistungen ist. Ich habe mich daraufhin nochmal in die Studienordnungen vertieft und bin auch nochmal zur Frau Schmidt rübergegangen, extra, um mich zu erkundigen, wie wir da jetzt weiter verfahren und wie die hochoffiziellen Reglementarien sind. Wer 3 Punkte machen möchte, hat mit seinem Referat und den 3 Fragen die Leistungen abgegolten. Was wir allerdings möchten, ist, dass Sie uns Sie haben das bereits gemacht, die 3 Seiten geschickt haben, dass Sie uns ein Dokument zukommen lassen, sei es die PowerPoint, sei es Ihre schriftliche Ausarbeitung, die Sie halt für den Vortrag genutzt haben, wie auch immer, oder das Handout, dass Sie uns das zukommen lassen, damit wir irgendeine Form der Leistungserbringung, Entschuldigung, vorliegen haben. So, ich möchte Sie auch bitten, dann von letzter Woche noch Ihr Handout mir nochmal zukommen zu lassen, ja?
Ja, mache ich.
Gut. Wer 6 Punkte erbringen möchte oder hier ableisten möchte, der hat zusätzlich noch eine Hausarbeit von 12 bis 16 Seiten oder ein schriftlich ausgearbeitetes Referat von 8 bis 10 Seiten anzufertigen. Damit haben sich die Mengen auch in diesem Bereich drastisch reduziert, würde ich sagen. Ich hoffe, damit können jetzt alle leben. Geben Sie das bitte auch an Ihre Kommilitonen weiter. Wenn sonst noch Fragen dazu sind nicht, bitte.
Also die 12 bis 16 Seiten Hausarbeit, das wäre dann ohne Referat oder mit Referat?
Mit Referat. Weil es ist so, Sie können, das sind auch, also wenn Sie nur eine Hausarbeit machen würden, das wären auch nur 3 Punkte. So hat mir das Frau Schmidt erklärt. Aber mit Referat und Hausarbeit bekommen Sie dann 6. So. Sonst noch Fragen dazu? Okay.
Aber das passt ja dann nicht, wenn schriftliche Ausarbeitung vom Referat 8 bis 10 Seiten irgendwie.
Ich weiß. Nein, Hausarbeit 12 bis 16 Seiten. Genau. Also nur die Hausarbeit. Und ein schriftlich ausgearbeitetes Referat 8 bis 12 Seiten. So steht es jetzt in Ihrer aktuellen Prüfungsordnung drin. Für das Masterstudium an der Fakultät 1. Ich finde es auch sehr verwirrend und ich kann dem Ganzen auch nicht wirklich was abgewinnen. Muss ich ganz ehrlich sagen, als Dozierender ist das ein Graus, weil man nicht genau weiß, wie es läuft.
Weil uns geht es genauso. Erstens, weil irgendwie jeder versucht, das irgendwie anders zu regeln. Und ich meine, wir sind auch teilweise auch alle neu hier und das ist dann extrem, weil wir selber halt oft nicht wissen, wie das funktioniert. Dann wissen die Dozenten auch nicht, wie das funktioniert und dann stehen wir wieder da und denken so, wie und was machen wir? Und dann kommt es zu solchen Diskussionen, wie wir die halt auch hier hatten.
Ja, das ist ja nichts Schlimmes. Ja. Ja, lassen Sie uns doch diese Diskussionen führen. Diese Studienordnungen sind noch relativ neu für alle Beteiligten, ja, für deswegen, Sie, ja. Also für uns auch. Und klar, man hängt erstmal an den Gewohnheiten, die man sonst so aus der Vergangenheit erworben und dann mitgeschleppt hat. Da müssen wir uns alle dran gewöhnen, dass es ein bisschen anders ist. Unterm Strich bringt es eine Vereinfachung letztlich für alle. Aber das sehen wir im Moment noch nicht, dass es einfacher wird dadurch. Mittelfristig wird das schon so sein. Also deshalb bin ich eigentlich ganz optimistisch. Wir gewöhnen uns da auch noch dran und dann ist es so eine volle Eierkuchen, was diese Problematik angeht.
Gut. Gibt es sonst noch organisatorische Fragen, Probleme, Hinweise? Dann würde ich sagen, können wir jetzt mal in den Text für heute einsteigen. Thema ist heute Open Access. Ich habe mir Ihre Fragen auch schon angeschaut. Ich würde sagen, die gehen wir dann oder besprechen wir dann heute zum Teil auch wieder in der Seminarstunde, so wie wir das letztes Mal gemacht haben. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Variante, die einzubinden direkt. Was versteht man denn eigentlich unter Open Access? Wie haben Sie das verstanden?
Ich
Mhm. Dass wissenschaftliche Artikel kostenfrei zugänglich sind für alle.
Mhm. Okay. Und was heißt hier in diesem Fall für alle?
Für die Gesamtbevölkerung und die Steuerzahler, die ja eigentlich das dann auch mitfinanzieren wollen in dem Text.
Mhm. Okay. Wie schätzen Sie denn die Möglichkeiten ein, für den einfachen Steuerzahler auf solche Daten zuzugreifen? Wie realistisch ist das, dass die das tun? Ja, bitte.
Also eher unrealistisch, weil es wird ja von dem Digital Divide gesprochen in dem Text. Und das war auch einer meiner Fragen als Kritikpunkt, weil der gemeine Durchschnittsmensch informiert sich da einfach nicht. Also er hat keinen Nutzen davon, von hohen wissenschaftlichen Künsten, weil er erstens mal der Zugang zur Informationssuche ist wahrscheinlich schon zu komplex, dann das zu verstehen und dann das auszuwerten und analytisch reflexiv zu erfassen. Also da hapert es dann. Für auf der wissenschaftlichen Basis ist klar, okay, aber es ist ja nur eine begrenzte Zielgruppe. Mhm. Mhm.
Das war ja auch eine der Fragen, die mag sein, dass sie auch gleich von Ihnen kam, angesprochen wurde, dass es halt dieses Alle, wer sind diese Alle, was verbirgt sich dahinter und wie sind die Chancen für die Öffentlichkeit, diese zu nutzen. Aber wen außer Wissenschaftler könnte sowas vielleicht noch interessieren? Was meinen Sie? Wen könnten solche wissenschaftlichen Veröffentlichungen reizen, die zu lesen und vielleicht auch zur Anwendung irgendwo zu bringen?
Vielleicht auch Redakteure zum Beispiel, oder in bestimmten Bereichen, aber da muss man ja generell auch vom Wissenschaftlichen ausgehen. Oder also fachspezifische Zeitschriften wäre auch wieder praktisch genau die Zielgruppe, die sowieso damit zu tun haben müsste. Also ja, vielleicht der Pressebereich so ein bisschen. Mhm.
Warum gerade der Pressebereich?
Also je nachdem, was für ein Thema natürlich behandelt wird, also in den fachspezifischen Zeitschriften auch. Ja, aber man braucht da immer so ein bisschen Hintergrundinformationen. Wenn man gut recherchieren möchte, dann müsste man auf jeden Fall auf wissenschaftliche Arbeiten praktisch zurückgreifen müssen. Und ja, also sagt je nach Thema natürlich, das ist themaspezifisch dann.
Mhm. Okay. Sie hätten sich auch noch gemeldet?
Ja, würde ich auch anstehen. Wenn irgendwas aktuell ist, zum Beispiel mit Fukushima oder so, klar, dann werden dann die Leute die Studien über Kernenergie wahrscheinlich hervorgekramt oder bei Gentechnik in der Landwirtschaft oder so. Das, also je nach Thema kommt das auf den Tisch.
Ich glaube, da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt erkannt, nämlich, dass es hierbei um Experten geht. Also der einfache Bürger wird wahrscheinlich kaum eine Open Access Datenbank öffnen und nach Informationen recherchieren. Aber Berater zum Beispiel, man kann sich ja für unterschiedlichste Bereiche, gibt es ja Berater, Consulting-Firmen, Unternehmen, die da tätig sind. Die werden mit Sicherheit auf solche Open Access Datenbanken zugreifen und dort ihr Know-how herausziehen, um das dann wiederum in die einzelnen industriellen Bereiche hineinzutransportieren. Was ist denn mit der digitalen Kluft eigentlich gemeint? Sie hatten das gerade angesprochen. Was verbirgt sich dahinter? Wer kann das versuchen mal darzustellen?
Also mehrere Sachen. Einmal ursprünglich der Nutzungszugang, weil der also im Internet nicht weit verbreitet war. Aber mittlerweile auch die Kompetenzen halt, dass es da gravierende Unterschiede gibt. Zum Beispiel, es gibt die Gym-Studie, wenn Ihnen das was sagt. Mhm. Da gibt es halt Anwendungen von Gymnasiasten und Haupt- und Realschule und das klafft weit auseinander. Die eine mit Haupt- und Real bezieht sich auf also im Internetnutzung, im Spielen, Kommunikation, überhaupt keine Informationsrecherche bzw. keine gestalterischen Verwendungen. Gymnasiasten eher auch Spielen und Kommunikation, aber auch sehr viel Informationssuche und Recherchieren. Und da gibt es halt massiv, also da klafft die Schere auseinander. Mhm. Und es gibt auch Ansätze, das irgendwie zu beheben, halt indem man das nicht so versucht, so elitär zu diskutieren, sondern auch die Leute, die zum Beispiel nur spielen, dass man versucht, irgendwie denen ihre Kompetenzen aufzugreifen und irgendwas umzuwandeln. Das, wie heißt die, ich glaube, Nadja Kutscher, das ist so eine, auch Sozialforscherin, da hat einen ganz guten Artikel da geschrieben.
Mhm. Okay.
Kannst du die Liste bilden?
Und wie hängt das zusammen mit den Information Rich und Information Poor? Also Sie haben es ja indirekt gerade eben auch schon angesprochen. Was verbirgt sich hinter Information Rich und Information Poor? Wenn Sie gerne nochmal möchten.
Ja, also reich an Informationen oder arm, also was einem... gibt ja auch, also praktisch, wir leben ja in der Informationszeitalter und Information ist eigentlich das Gut. Also wer über viele Informationen verfügt, ist besser aufgestellt als jemand, der weniger. Also Informationen sozusagen als Ware und als Kapital irgendwie, als soziales Kapital. Mhm. Mhm. Und daraus dann praktisch reich und arm, also wenig, viel. Mhm. Das würde ich auch mal
verstehen. Ja, der eigentliche Clou ist ja der, dass die schon viel haben, die schon informationsreich aufwachsen und Zugang zu Informationen haben, auch diejenigen sind, die dann auch noch immer mehr neue Informationen aneignen können, also einen systematischen Vorteil gewinnen, ne? Sodass das praktisch so für die informationsreiche Population gewissermaßen exponentiell die Nutzungsmöglichkeiten steigen und die Leute, die sozusagen von Anfang an schon Schwierigkeiten haben, da aufzuschließen und Zugang zu bekommen und auch die Wissensvoraussetzungen, die Kompetenzen und so verfügbar zu machen, die werden immer stärker abgehängt. Diese Kluft zwischen denen, die wirklich auf der Höhe der Zeit die Informationsmöglichkeiten nutzen können und denjenigen, die das nicht können, die wird immer größer.
Und viel oder mehr Information hat ja auch dann immer was mit schneller oder noch schnellerer oder einem schnelleren Informationszugang zu tun. Mhm. Also das hängt ja damit dann auch direkt zusammen. Also dass wir quasi wenn wir das wieder mit unserem Buchdruck vergleichen, der auch eine Beschleunigung war damals von Informationen, aber natürlich überhaupt noch nicht so schnell wie eben jetzt das Internet das kann. Ne? Also ist ja klar. Also da wird ja auch oft von gesprochen, von dieser Beschleunigung. Also überall natürlich, in allen Bereichen. Aber eben auch da.
Ja, und da wirkt es sich halt besonders, ja, soll man sagen, frappant auf jeden Fall aus, dass diejenigen, die schon eine hohe Kompetenz entwickelt haben, diese Informationen zu nutzen, dann eben auch diejenigen sind, die als Erste an diese neuen Informationen jeweils rankommen und die auch in der Lage sind, diese neuen Informationen zu ihrem Vorteil zu verwerten. Ne? Und dadurch diese Beschleunigung und dadurch auch vor allem diese Kluft zu denen, die nicht die Voraussetzungen und nicht die Zugänge haben, sich halt vergrößert. Ne? Die Beschleunigung zunimmt und die Wissenskluft sozusagen sich immer weiter vergrößert zwischen den, ich sag mal, Informationseliten in den Gesellschaften und den, die da systematisch benachteiligt sind.
Und man müsste ja vielleicht auch überlegen, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen das hieß ja, also beim Buchdruck, die Leserevolution, also dass man nicht mehr intensiv oder weniger intensiv gelesen hat, also weil eben weniger einzelne Werke vorhanden waren, dann hat man intensiv gelesen und später, als mehr durch den Druck zur Verfügung stand, hat man vorwiegend extensiv angefangen zu lesen. Und also einfach viele Dinge, aber dann nur einmal. Und das ist ja eigentlich auch vielleicht was, da müsste man auch überlegen, wie sich das auswirkt auf die Qualität des Wissens, das dabei zum Beispiel herauskommt oder so.
Dazu gibt es ja Studien.
Ja.
Also schon seit den 80er Jahren. Das hat damals mit den Wirkungsstudien zum Fernsehen schon angefangen. In den USA gibt es da eine ganze Reihe von interessanten Studien, die auch mit Jugendlichen gemacht worden sind, weil sie gerade die Jim-Studie angesprochen haben. Da gab es so Befunde, die tendenziell in die Richtung gingen, dass die jüngere Generation, also in den 1980er Jahren, dass die jüngere Generation im Vergleich mit den älteren weniger in der Lage ist, komplexe, ausgedehnte narrative Strukturen zu reproduzieren. Also eine Nacherzählung eines Romans zum Beispiel auf die Reihe zu bringen. Die haben aber einen systematischen Vorteil darin, Inhalte zu kondensieren in wenige Sätze. Das ist dieser 1,30 Werbespot und Comedy und Soap und so weiter inspirierte, anekdotenhafte Verarbeitungsweise, kognitive Verarbeitungsweise. Das wird sozusagen in kleine Häppchen alles aufgeteilt und diese kleinen Häppchen stehen jedes für sich nebeneinander. Es gibt nicht mehr diese ausgedehnten Erzählstrukturen, diese ausgedehnten Ereignisstrukturen, Plots und so weiter, sondern es wird in kleine Häppchen gemacht und die stehen wie Atome relativ unverbunden nebeneinander. Und damit hat diese Generation nach den Aussagen dieser Studien auch gar kein Kohärenzproblem. Also es irritiert die nicht, dass diese verschiedenen Mini-Stories irgendwie unverbunden nebeneinander stehen, wohingegen die ältere Generation immer ein Problem damit hatte, das alles sozusagen unter einen Hut zu kriegen. Und das, was ich da wahrnehme, alles unter einen Hut zu kriegen, das ist ein Problem, was die jüngeren Amerikaner in den 80er Jahren nicht gehabt haben. Also das war so ein Beispiel für so einen Befund. Und wenn man das jetzt nochmal verlängert, auch in das Internetzeitalter, dann sieht man, man kann sich auch die Zeitschriften angucken, die es heute gibt, Nachrichtenmagazine und so weiter. Und natürlich die Nachrichtendienste im Internet. Man sieht, dass wir überall diese Teaser haben. Und dann gibt es diesen Weiter-Button. Aber natürlich begnügen sich die allermeisten schon mit dem Text 1, 2, 3, 4 Zeilen vielleicht, die in dem Teaser stehen. Und dann geht man schon auf die nächste News oder scrollt dann schon weiter runter. Und die Tendenz zur Vertiefung, die Tendenz zur Anlegung von Informationsbreite, die geht zunehmend irgendwie zurück. Verloren würde ich nicht sagen, aber geht zurück. Die Tendenz, sich richtig tief irgendwo rein zu graben, so wie Sie das gerade auch gesagt haben, ist einmal oder einen Satz mehrfach oder so weiter, um da richtig durchzusteigen. Diese Tendenz, die nimmt systematisch ab. Das ist so ein ganz zusammengefasst ein Befund, der in diese Richtung geht.
Das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, das ist jetzt eine Vermutung meinerseits, dass einfach sehr, sehr viele Quellen, sehr viele Medien einfach zur Verfügung stehen, die auch parallel rezipiert werden. Viele lesen heute und haben gleichzeitig den Fernseher oder das Radio an. Also man wird multimedial tatsächlich beschallt oder
rezipiert. Ja, das ist sicher richtig und ich glaube auch, dass diese Entwicklung was damit zu tun hat, dass das Angebot halt so vielfältig ist. Aber damit geht eben ein Verlust an übergreifenden, kohärenten Strukturen einher. Ein Verlust von Zusammenhang. Habermas hat von neuer Unübersichtlichkeit gesprochen, schon vor einigen Jahrzehnten. Und diese neue Unübersichtlichkeit ist aber etwas, was sich auch in unserem Oberstübchen irgendwie einpflanzt. Ja? Also wir blicken auch weniger durch. Wir wissen mehr, aber wir verstehen weniger. So ungefähr in diese Richtung.
Also das hat dann auch was mit dem Unterschied zwischen Ergebnisprotokoll und Verlaufsprotokoll zu tun. Ne? Oder eben so, dass wir entweder was... dass wir die fertigen Ergebnisse von irgendwas, dass wir die einfach dann abspeichern, also irgendwie aufnehmen und abspeichern. Aber das irgendwie als die hauptsächliche Form von Information verstehen, aber das zur Information auch gehören muss oder kann, dass man Gedankengänge reproduziert, also nachvollzieht. Also dass man manche Bücher sind ja mehr als andere so aufgebaut, dass die am Anfang wirklich so tun, als wüssten sie es noch nicht und dann geht man so nach und geht man so mit und dann kommt man irgendwann am Ende dann dahin und macht diesen Prozess mit, den der Autor einem vormacht. Ja. Und das ist was eher dann zu alten...
Genau.
alten will ich nicht sagen, weil das ist ja immer noch da, man kann das ja immer noch machen.
Ja, aber das ist alte Medialität. Ja, da werden Zusammenhänge hergestellt, werden kohärente Strukturen gebaut. Da geht es darum, dass irgendwie auch eine Klammer das alles zusammenhält und so. Und heute in der Mashup-Kultur, da haben sie halt 100.000 Einzelinformationen, die auf irgendeinem Bildschirm in 100.000 Fenstern parallel sichtbar gemacht werden. Und ob es die Börsenkurse oder das Wetter oder die Veranstaltungsnachrichten aus der Stadt oder die aktuellen Posts von irgendwelchen Freunden oder so sind, das steht alles irgendwie nebeneinander und das Einzige, was das zusammenhält, ist der Bildschirm, auf dem es präsentiert wird. Aber sozusagen einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen Börsenkursen und den letzten Kommentaren der Freunde auf Facebook gibt es in der Form nicht. Ne? Da müsste man schon richtige Verrenkungen machen, um da so einen Zusammenhang der Entwicklung oder der systematischen Beziehung oder sonst wie was herzustellen. Da ist kein Zusammenhang. Das stört aber auch keinen mehr. Gut, aber wir müssen wieder zum Thema zurück.
Ich überlege jetzt gerade nach irgendeiner Brücke schon die ganze Zeit.
Ja, aber ich hatte das ja angefangen. Deswegen, also ich hatte das deswegen gesagt, weil ich mir gedacht habe, wenn, also im Fall von Open Access, hätte man ja auch dann die Tendenz zur Extension, zum vielen Nebeneinander, aufgrund von dieser Beschleunigung.
Das ist auch häufig so. Also ich als Wissenschaftler stelle auch fest, dass man sehr viele Quellen liest, sehr viele Quellen lesen muss. Sie werden das sicherlich auch schon bestätigen können aufgrund ihrer Hausarbeitenerfahrungen etc. Auch häufig auf den aktuellen Stand natürlich der Wissenschaft blicken muss, die Traditionen aber auch nicht vergessen darf gleichzeitig und sich durch die Menge an Informationen, die es zu verarbeiten gilt, das zeitliche Kontingent so reduziert, dass man gar nicht richtig zu intensivem Lesen, außer in wenigen Ausnahmen vielleicht, in der Lage ist.
Ich würde ganz gerne nochmal an den Ausgangspunkt der Diskussion heute nochmal anknüpfen. Wir haben das auch schon mal an einer anderen Stelle diskutiert, als wir über Partizipation gesprochen haben und müssen irgendwie alle mitmachen. Oder haben wir irgendwie eine Partizipationskultur auch dann schon, wenn nur die Möglichkeit besteht, mitzumachen. Und so ist es mit Open Access auch. Ich glaube, es geht viel stärker ums Prinzip, als um die faktische Nutzung durch alle. Und dieses Prinzip, dass wenn jemand will, wer immer in der Bevölkerung, sie oder er in den Stand gesetzt ist, sich diese Informationen zu verschaffen. Das setzt natürlich voraus, dass man bestimmte Wissensvoraussetzungen mitbringt. Also im Prinzip haben wir die Möglichkeit, uns, Sie hatten Kernkraft als Problem vorhin angesprochen, Fukushima, jeder von uns hat die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand des kernphysikalischen Wissens zu informieren und sich dieses Wissen anzueignen. Aber das hängt natürlich davon ab, was wir so an Physikwissen mitbringen und wie anschlussfähig das ist an das, was wir da vorfinden und so weiter. Das heißt, diese Voraussetzungen, die sind ganz unterschiedlich in der Bevölkerung. Und auch die Bereitschaft, sich da reinzuhängen und reinzuknien, ist ganz unterschiedlich. Aber wer es wirklich will und wer die Voraussetzungen sich aneignen kann und wer die sich aneignen möchte, hat die Chance, sich auf den aktuellen Stand in diesem Wissensgebiet zu bringen. Und er hat die Chance deshalb, weil im Grunde alles Wissen offen ist, verfügbar ist. Und auf dieses Prinzip und auf diese Potentialität kommt es an. Zu verlangen, dass wirklich flächendeckend 80 Millionen Bundesbürger über Kernkraft im Detail Bescheid wissen, ist absurd. Das ist auch gar nicht nötig. Aber die Forderung, dass im Prinzip jeder, jede Mitbürgerin, jeder Mitbürger im Stand sein sollte, wenn dieser Vorsatz vorhanden ist, sich zu informieren, das dann auch tun kann. Und das ist eine ganz alte Forderung aus der analytischen Philosophie, aus der analytischen Wissenschaftsphilosophie, die was mit dem Wissenschaftsbegriff zu tun hat. Und aus dem Wissenschaftsbegriff, der dort diskutiert und kultiviert worden ist, sind eine ganze Menge dieser Forderungen abgeleitet, die eben auch bedeuten, dass im Prinzip jeder in den Stand versetzt werden müsste oder jeder die Voraussetzungen, jeder die Möglichkeiten haben müsste, das, was da sozusagen als wissenschaftliches Wissen produziert worden ist, sich nicht nur anzueignen, sondern das auch auf seine Validität hin, auf seinen Sachgehalt, auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Denn es ist eine Sache, sich zu informieren und das Wissen anzueignen und eine andere Sache, sozusagen den Wissenschaftlern, die das Wissen generiert und zur Verfügung gestellt haben, auch auf die Finger zu klopfen und zu sagen, da hast du aber einen Fehler gemacht. Das ist ja das, was in der Community, in der Wissenschaftscommunity andauernd passiert. Die Leute schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein auf den Konferenzen und suchen sozusagen wie die Nadel im Heuhaufen den Fehler, den die anderen in ihren Arbeiten gemacht haben. Und das ist auch gut so, weil auf diese Weise unser Wissen eben ständig einer sehr harten Prüfung unterzogen wird. Und zu dieser Prüfung soll im Prinzip auch jedermann in der Lage sein, das zu hinterfragen. Und der dritte Punkt, der dann gemacht werden muss, ist, dass man nicht nur sich das Wissen aneignet und nicht nur es überprüft, sondern selber auch neues Wissen generieren kann. Wenn man nämlich all diese Voraussetzungen angeeignet hat und wenn man die Wissenschaftler und die Befunde auf sozusagen demselben Niveau kritisieren kann, dann ist man im Prinzip auch imstande, da sozusagen auch noch einen neuen Beitrag selber zu leisten. Und so wird aus dieser Forderung, dass jeder sich informieren können soll, dass jeder das sozusagen richtig einschätzen und kritisieren können soll, eben auch die Forderung, dass im Prinzip jeder die Voraussetzungen sich aneignen können sollte, um an diesem Wissenschaftsprozess teilnehmen zu können, aktiv teilnehmen zu können. Das ist natürlich eine hehre Forderung, die unheimlich viele Voraussetzungen verlangt, also Bildungssystem, angefangen mit der Sozialisation und Erziehung von Kindern im Kindergarten, wie kann man die früh sozusagen auch für Fragestellungen begeistern, wie kann man die früh entsprechend intellektuell aufrüsten, sodass sie in den Stand versetzt werden, da eigene Voraussetzungen zu entwickeln und, bis hin zur universitären Ausbildung, bis hin zur Innovationsförderung, bis hin zur Wirtschaftsförderung, bis hin zu allen möglichen kollaborativen Dingen, die dann Ausgründungen aus Universitäten und Zusammenarbeit, so Joint Ventures von Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen betreffen und. Also diese ganze Geschichte. Es gibt ja ein natürliches, hätte ich jetzt fast gesagt, eigentlich ein kulturelles Interesse der Volkswirtschaften daran, die eigenen Voraussetzungen kontinuierlich zu entwickeln, um einfach an den Märkten und auch sozial im eigenen Haus, in der eigenen Gesellschaft die Zukunft erfolgreich gestalten zu können. Das sind ja die Herausforderungen, wie es eigentlich geht.
Also mehrere Sachen, die du jetzt angesprochen hast, sind ja schon im Seminar Thema gewesen. Also gerade der erste Teil des sich Aneignens wissenschaftlicher Fakten, des Reflektierens und des Kollaborierens oder Partizipierens an diesen Diskursen hatten wir ja schon als Gegenstand beispielsweise bei Kant als Forderung. Also nur um den Kontext nochmal herzustellen und das Seminar nochmal ein bisschen an vorangegangene Inhalte auch zurückzubinden. Einen anderen Gegenstand, den du angesprochen hast, den möchte ich erst nochmal ein Stück weit zurückstellen, nämlich die Fehlerkultur oder das Fehlerauffinden in wissenschaftlichen Dokumenten und das damit verbundene Review-Verfahren, das bei wissenschaftlichen Publikationen sehr häufig angewandt wird. Vorgeschaltet möchte ich nämlich erst nochmal mit Ihnen ganz kurz die Geschichte von Open Access reflektieren. Wer kann nochmal ganz kurz wiedergeben, wie es eigentlich zu Open Access kam, was waren die Auslöser, wie entstand die ganze Bewegung? Ich glaube, wenn wir euch auf Seite 2, 3, 4, unter Punkt 2, eine wissenschaftliche Revolution formiert sich. Es war in den USA, also eine der ersten überhaupt Open Access Entwicklungen entstammt aus Deutschland, der Universität Tübingen. Das wird in diesem Text gar nicht mal erwähnt. Es ging darum, wissenschaftliche Dokumente für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen, also das Prinzip von Open Access tatsächlich in die Realität umzusetzen. Diese Initiative, der sogenannte TIM-Server, glaube ich, nennt er sich, mit Doppel-M, der ist auch heute immer noch aktiv, den kann man auch immer noch im Internet sich anschauen und immer noch die Quellen darauf recherchieren, blieb aber weitestgehend unbeachtet in Deutschland. Und dann haben die Amerikaner, allen voran das MIT in Boston, beziehungsweise die Berkeley University, wiederum die federführenden Köpfe. Wir haben da auch schon einige zugehört, also zum Beispiel Richard Stallman oder Eric Raymonds, die aus diesen Institutionen stammen, haben ein eigenes Open Access Netzwerk aufgebaut und das durch die gesamten amerikanischen Universitäten vernetzt. Und dieser Gedanke, dieser Vernetzungsgedanke wurde dann in Europa oder nach Europa reimportiert und hat dann Niederschlag gefunden in der Budapester Erklärung, die wiederum Grundlage war für die Berliner Erklärung. Die beiden werden im Text erwähnt, auch verlinkt, also Sie können darauf auch zugreifen. Allerdings auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, ist Unterzeichner dieser Berliner Erklärung, auch die chinesische Regierung ist Unterzeichner der Berliner Erklärung, die ein Statement für Open Access darstellt, zur Praktizierung von Open Access für die Wissenschaft. Die Frage ist jetzt aber an dieser Stelle, wie wird das Ganze umgesetzt? Wie wird in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten beispielsweise auch Open Access umgesetzt? Ist Ihnen irgendwas bekannt? Arbeiten Sie mit Open Access Datenbanken? Mit welchen Datenbanken arbeiten Sie? Wo greifen Sie Ihre digitalen Quellen ab?
Aus der UB, also mit den Volltexten halt, also zur Verfügung stehen, zum Beispiel von Springerlink oder anderen. Oder das hier zum Beispiel, das FQS da, Forum für Quantitative Sozialforschung. Da stehen, glaube ich, auch ein, zwei Arbeiten da drin. Oder ich habe für meine Bachelorarbeit habe ich über RAF geschrieben, da habe ich dann Contemporary Historical Studies, das ist auch irgendwie so ein Magazin, wo auch mal gute Beiträge drin stehen von Wissenschaftlern. Auch gratis, also PDF. Mhm.
Was sind denn die Probleme?
Ja? Ja, wir hatten früher auch in meiner alten Uni, also wirklich ein System, wo wir, ich weiß nicht, hunderte an Zeitschriften auch hatten, also auch extra Daten. Ein System, sage ich mal, auch von der Bibliothek aus, wo man Zugriff hatte, beziehungsweise auch nicht auf alle. Also es waren eigentlich, glaube ich, Zeitschriften kamen aus allen möglichen Universitäten. Und da war das Ganze auch nochmal abgestuft, wo wir gleich Zugang drauf hatten, wo aber dann halt irgendwelche Lizenzen gefehlt haben oder extra noch angepackt werden mussten. Also da war es auch ein bisschen problematisch, wenn man sich wirklich fachspezifisch nochmal mit dem Ganzen auseinandersetzen wollte. Mhm. Also das Ganze war zwar gegeben, aber ich glaube, das haben halt auch weniger Leute auch genutzt im Endeffekt, weil es schon ein bisschen auch komplizierter dann war, als jetzt wie hier in Siegen, dass man halt auf einen Link klickt und dann hat man das Buch praktisch da, und da war es bei uns ein bisschen komplizierter, aber man muss trotzdem teilweise an die Infos auch rangekommen.
Was sind denn die Probleme von Open Access? Was würden Sie denn sagen? Ein paar werden ja auch im Text genannt. Wir haben noch alle den Text gelesen. Ich frage mich gerade, warum keiner sich meldet.
Ist ja auch irgendwie die Bezahlung dafür, also dass man halt eine wissenschaftliche, also so wie ich es aus dem Text verstanden habe, gerade jetzt in Deutschland ist der Gedanke noch nicht so weit, jetzt international zum Beispiel in Ländern wie Asien oder Indien ist das wesentlich weitergegangen. Und da haben die immer so, dann so ein bisschen Angst, dass sie da auch irgendwie überholt werden. Und dass da so Kluften halt gibt zwischen den einen Forschern, die sagen, nee, das muss bezahlt werden. Also unser Magazin oder unser Buch kostet dann auch viel. Und die sagen, nee, wir stellen es kostenlos zur Verfügung. Wo dann sich auch wieder dann Fragen vielleicht von Qualität anschließen würden. Mhm. Weil der gemeine Mensch denkt ja schon so, okay, wenn ich jetzt für ein Buch 60 Euro bezahlen muss, für ein wissenschaftliches, oder ob ich es jetzt gratis, wo liegt da die Qualitätsgrenze? Ich sag mal, wenn es jeder macht, wenn das wirklich weltweit etabliert ist, dann ist es was anderes. Aber wenn, sagen wir mal, in Anführungsstrichen die hohen Forscher nur in teuren Publikationen veröffentlichen und die Anfängerforscher nur in Open Access, dann denkt sich der gemeine Nutzer so, was ist jetzt hier, welcher Anspruch ist höher?
Gerade die Qualitätsstandards, die Sie damit ansprechen, sind Gegenstand des Review-Verfahrens, was von Herrn Rusch gerade eben ja schon angedeutet wurde oder angesprochen wurde. Wissen Sie, wie wissenschaftliche Artikel in diese A-gerankten oder hochrangigen Zeitschriften reinkommen, wie die publiziert werden, wie der Ablauf ist? Okay. Häufig ist es so, dass man einen Artikel einreicht. Dieser Artikel wird dann von einem Fachgremium, von mehreren Personen gelesen. Und darauf bekommt man dann entweder die Zulassung, in dieser Zeitschrift veröffentlicht zu werden, oder eben nicht. Richtig?
In der Regel, also da, wo es sozusagen richtig ernst genommen wird, dieses Review-Verfahren, da werden die Artikel sozusagen blind verkostet von den Reviewern. Also die Autorennamen werden geschwärzt. Wird auch nicht gesagt, ob das eine Frau oder ein Mann ist, die oder der den Text geschrieben hat, sondern es wird den Reviewern einfach nur der blanke Text gegeben. Und die sollen dann den Text einschätzen, ob der in die Zeitschrift passt, ob das innovativ genug ist, ob die Qualitätsanforderungen erfüllt sind und so weiter. Und geben dann ihr Urteil ab. Und das sind meistens mindestens drei Reviewer, die einen Artikel zur Begutachtung bekommen. Und die geben dann ihr Urteil an die Redaktion zurück. Und auf der Basis wird dann entschieden, ob der Artikel überarbeitungswürdig ist oder nicht. Oder ob er gleich ganz abgelehnt wird oder ob er so, wie er vorgelegt worden ist, veröffentlicht wird. Und mit der Überarbeitungswürdigkeit können dann immer Auflagen verbunden werden. Da können dann die Reviewer Vorschläge machen, beziehungsweise Hinweise geben, an welchen Stellen sie da eine Überarbeitung erwarten. Und dann kann der Text nochmal nach einer Überarbeitung vorgelegt werden und in der Regel entscheidet das dann aber die Redaktion alleine. Da wird nicht nochmal ein zweiter Review-Rundgang gemacht. Und dann gibt es sozusagen die weniger ernsthaften Verfahren, wo es ein Board von Editors gibt, die sich dann auch parallel den Text, der eingereicht wird, anschauen und dann mehr oder weniger so konsensuell zu einem gemeinsamen Urteil kommen und sagen, ja, den nehmen wir jetzt so, wie er ist oder nicht. Das ist also auch irgendwie so eine Art Review-Verfahren, aber nicht so nach strengen Regeln. Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es alles Mögliche, bis hin eben zu den Herausgebern von wissenschaftlichen Zeitschriften, die dann ganz alleine entscheiden, wie sie damit umgehen mit den Artikeln, die eingereicht werden. Aber dort, wo jetzt dieses Review-Verfahren sehr ernst genommen wird, da wird unterstellt, dass die Artikel, die dann durch dieses Verfahren erfolgreich durchlaufen, dass die auch eine hohe wissenschaftliche Qualität haben, dass die auf dem Stand der Zeit sind, auf dem Stand der Forschung, dass die rhetorisch in Ordnung sind, dass die, was sozusagen die Qualität des Textes angeht, mit Quellennachweisen und so weiter und so weiter, dass die über alle Zweifel erhaben sind. Und wenn es einem gelingt, in so einem Journal einen Artikel unterzubringen, dann hat das einen höheren Wert, als wenn man den gleichen Artikel in einer Zeitschrift veröffentlicht, die nach nicht so strengen Review-Regeln ihre Beiträge selektiert. Und deshalb kommt es halt dazu, dass bestimmte Zeitschriften, also jede wissenschaftliche Disziplin hat da so eine Top 10 von hochgerankten Zeitschriften, dass jede Disziplin halt diese Zeitschriften irgendwie früher oder später identifiziert hat und dass alle danach streben, in diesen Zeitschriften veröffentlicht zu werden. Und das hat unter anderem die Konsequenz, dass wenn Naturwissenschaftler, ich weiß es aus der Biologie und aus der Chemie und so weiter, wenn die in drei solchen Zeitschriften jeweils einen Artikel untergebracht haben, also drei hochgerankte Zeitschriften, dann ist das so gut wie eine Dissertation. Die können mit drei solchen Artikeln im Grunde promovieren. Also das ist der Anspruch, der dahinter steht. Und das ist auch sozusagen der Qualitätslevel, um den es da geht.
Und dieses Qualitätslevel wird, und das ist auch ein Problem der Open Access Datenbanken, diesen nicht zugesprochen. Wir haben auf Seite, ja, gute Frage, da keine Seitenzahlen da sind. Ich glaube, Seite 2 müsste das sein. Der letzte Absatz nach Andermann oder Andermann. Das fängt der Absatz bei Ihnen so an. Sind vier Faktoren für die Probleme bei Open Access entscheidend. Preissteigerungen, Konzentrations- und Monopolisierungsprozesse, Zunahme an Fachzeitschriften, restriktive Geschäftsmodelle, das heißt, die den Zugang zu elektronischen Fachzeitschriften einschränken, da sie von der Zahlungsfähigkeit der Wissenschaftsinstitutionen abhängen. Gezahlt werden muss für Artikel aber zum Teil, wenn der Wissenschaftler etwas veröffentlichen will. Das muss einerseits gezahlt werden. Auf der anderen Seite muss die Bibliothek aber auch nochmal zahlen, wenn sie dann den Artikel zurückkaufen möchte vom Verlag. Das heißt, hier findet eigentlich eine Doppelfinanzierung statt. Zusätzlich ist es so, das kannst du vielleicht auch bestätigen, dass eigentlich die gesamte redaktionelle Arbeit für die Veröffentlichung bereits von den Wissenschaftlern selbst übernommen werden muss. Das heißt, die gesamten Texte, Bücher etc. müssen bereits von den Wissenschaftlern selbst redaktionell so aufbereitet sein, dass sie quasi sofort in den Druck gehen können, sodass die Verlage möglichst wenig Arbeit damit haben. Also hier sind eigentlich auch Finanzierungs- und Arbeitsaufwände, die dem klassischen Publikationsmechanismus über Verlage normalerweise eigentlich entgegenstünden. Auf der anderen Seite hat man aber die Zeitschriften, die als, so wie Gebhardt das gerade formulierte, A-gerankte Zeitschriften, also quasi die Mercedes unter den Zeitschriften sind, die eine besondere Reputation bedeuten für die Wissenschaftler, weshalb man diese Aufgaben, diese Forderungen erfüllt und diesen nachkommt und deshalb Open Access Datenbanken eher vermeidet. Also hier stehen Vorteile der einfachen, kostengünstigen Publikation denen der kostenaufwendigen, arbeitsintensiven Publikation gegenüber, die allerdings für die wissenschaftliche Laufbahn sehr viel reputativer sind, sehr viel förderlicher sind, etc.
Man könnte das natürlich alles ändern. Aber man muss sehen, dass auch das, was du gerade angesprochen hast, mit der Überverlagerung von redaktioneller Arbeit zu den Autoren und zu den Urhebern von wissenschaftlichen Texten, das ist eine Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre. Also im Grunde das Desktop-Publishing, bei allen Vorteilen, die es hat, hat dazu geführt, dass die Verlage mehr und mehr der ursprünglichen Leistungen, die sie erbringen mussten, ne? Also Lektoratsleistungen und auch das Setzen von Texten und so weiter, alles das, was klassische Verlagsarbeit gewesen ist oder auch Arbeit von Druckhäusern, das ist mehr und mehr den Autoren sozusagen überantwortet worden, weil sagt man, ja, ich schreibe den Text ja sowieso mit der Maschine oder mit dem Computer, der ist ja schon so gut wie gesetzt, warum sollen wir das alles nochmal machen? Und wenn ihr schon so weit seid, dann könnt ihr ja auch ein paar Formatierungen nach unseren Vorgaben noch mit berücksichtigen und dann lest es halt nochmal Doppelkorrektur, wir gucken auch nochmal drüber und dann ist es ja im Prinzip schon, ne? So gut wie lektoriert und gesetzt und alles. Das hat dazu geführt, dass die Verlage eigentlich mehr und mehr in so eine Rolle sich begeben haben, die eigentlich fertige Texte, druckfertige Manuskripte von den Autoren, auch wissenschaftlichen Autoren bekommt, ob es um Zeitschriften geht oder um Bücher, spielt gar keine Rolle, in allen Fällen so. Und eigentlich nur noch die Distribution im engeren Sinne übernimmt. Ja, und da sind natürlich große Verlage systematisch im Vorteil, weil die sagen, ja, wir haben schon feste Verträge mit weltweit allen Universitätsbibliotheken. Also wenn ihr das bei uns macht, in unserer Zeitschrift, einen Artikel veröffentlicht oder in unserem Verlag ein Buch veröffentlicht, dann steht das eben ein Vierteljahr später in allen Bibliotheken weltweit. Wenn ihr das mit einem anderen Verlag macht, dann wird das nicht passieren. Das heißt, die Verlage haben sich sozusagen an diese Schnittstelle gesetzt und haben mit ihrer Distributionsleistung argumentieren können, aber haben immer mehr richtig teure Kosten ausgelagert. Tatsächlich ist es auch so, dass an wissenschaftliche Autoren kaum Honorare gezahlt werden. Also die Verträge, die sehen irgendwelche 3-5% oder sowas des Sahnpreises als Honorar für den Autor vor. Das führt dazu, also auch nur natürlich für eine bestimmte Zeit, das führt dazu, dass die meisten wissenschaftlichen Autoren für die Publikation, die sie haben, irgendwelche 3,50 Euro oder sowas im Jahr bekommen. Das sind lachhafte Beträge. Und die Verlage, wenn sie darauf angesprochen werden, argumentieren dann auch so, dass im Grunde die Bezahlung des Wissenschaftlers durch das Land, durch die Institution, die ihn beschäftigt, eigentlich das mit abgegolten betrachtet. Also der bekommt ein Gehalt für seine Tätigkeit und der ist Wissenschaftler, der soll Lehre erbringen, aber der soll auch wissenschaftlich forschen und publizieren. Und das Honorar für diese Publikation, das ist sozusagen in dem Gehalt, was er vom Land bekommt oder von der Einrichtung bekommt, schon mit enthalten. So argumentieren die Verlage. Also da brauchen wir nicht noch großartig was draufzulegen. Und das ist irgendwie eine ziemlich unglückliche Situation. Man könnte jetzt auch hergehen, und das war eben mein Ansatzpunkt, zu sagen, gut, wir brauchen im Grunde die Verlage schon gar nicht mehr. Na, wenn wir im Zeitalter des Internet und im Zeitalter von Open Access auch diese Evaluationsstufen, diese Review-Systeme auf Open Access-Material anwenden würden und da nur Texte reinlassen, die durch so eine Mühle gedreht worden sind, dann haben wir da auch eine Qualitätssicherung und brauchen sozusagen die Verlage nicht mehr zu alimentieren und den Verlagen nicht mehr sozusagen das Geld einfach in den Rachen zu werfen für eine Leistung, die man übers Internet ohne große Schwierigkeiten erbringen kann. Die DFG ist sogar so weit gegangen, schon vor ein paar Jahren, zu sagen, wir zahlen keine Druckkostenzuschüsse mehr. Ja, das ist auch ein wichtiges Instrument, um wissenschaftliche Ergebnisse zu veröffentlichen, an denen die Öffentlichkeit jetzt nicht so ein übersteigertes Interesse hat. Also für einen Verlag rechnet sich das überhaupt nicht, bestimmte Dinge zu publizieren, weil weltweit vielleicht 20 Leute sich mit so einer Frage beschäftigen. Aber das muss natürlich publiziert werden, damit diese Prinzipien, von denen wir vorhin gesprochen haben, erfüllt werden. Und es muss publiziert werden, weil eben diese 20 Nasen weltweit das wissen wollen. Ne? Die könnten sich auch Briefe schicken, damit wäre das auch getan, aber das wäre halt dann irgendwie so eine Art geheimbündlerische Diskussion, die da geführt wird, und das hätte nichts mehr mit öffentlicher Wahrnehmbarkeit von Wissenschaft und den Bringschulden und den Pflichten zu tun, die damit verbunden sind für die Öffentlichkeit. Also man könnte das alles auch anders machen, aber wir sind nun mal in bestimmten Strukturen gefangen, ein Stück weit, und können die Verlage nicht einfach so von heute auf morgen austricksen und können auch deren Leistung, was diese Distribution angeht und was die Reputation von bestimmten Titeln, Science oder sowas, also das kann man sich nicht vorstellen, dass so eine Zeitschrift vom Markt verschwindet, ne, weil die einfach so zum Wissenschaftssystem dazugehört. Aber im Prinzip wäre es halt auch denkbar, da was anderes zu machen.
Trotzdem kosten aber diese Review-Verfahren auch für die Open Access-Gemeinschaften Geld. Die Reviewer müssen auch bezahlt werden. Genauso müssen die Server von irgendwas bezahlt werden und die Leute, die diese Server administrieren. Also auch da entstehen Kosten, die irgendwie gedeckt werden müssen. Und deswegen ist man in der Open Access Community auf der Suche nach möglichen Vermarktungsstrategien. Wie kann man damit umgehen und trotzdem einen freien Zugang gewähren? Also anhand der Kosten entwickelt sich ein neues Problem für die Open Access, ein zusätzliches Problem für die Open Access Gemeinschaft. Was könnten Vermarktungsmodelle sein? Sie sind alle Medienwissenschaftler. Sie haben alle Betriebswirtschaft und Medienmarketing und so weiter nicht.
Ja,
Vielleicht können Sie trotzdem überlegen, was es für Vermarktungsmöglichkeiten gäbe. Wie könnte man Open Access vielleicht attraktiver gestalten, um diese qualitativ hochwertige Reviews zum Beispiel zu ermöglichen? Was fiel Ihnen ein?
Ja, man baut das als Marke auf, aber das Problem ist, das ist ja sozusagen alles so ein bisschen Non-Profit irgendwie. Also man müsste irgendwie eine Strategie irgendwie erfinden, dass entweder holt man sich sehr bekannte Leute mit rein, die dann dafür wie als Werbeträger oder so, also wirklich Spitzenleute vom MIT oder sonstigen Institutionen.
Oder Uni Siegen.
Ja, von Uni Siegen zum Beispiel. Nein. Klar, die dann praktisch so als wie als Partner, Werbepartner auftreten und die auch dann als Qualitätsbürger dienen. Wenn jetzt Professor XY, also Professor Rusch, publiziert jetzt hier ja, dann ist das ja eine Größe und viele Leute, die sie kennen, wissen sie, okay, der Herr Rusch, der schreibt gute Sachen, okay, dann gucke ich mir das vielleicht auch mal an. Also wenn man muss praktisch so Leute mit hohem Ansehen finden, die dafür Pate stehen. Und dann könnte man das aufbauen.
Ja, da gibt es ein Problem. Ich meine, in gewisser Weise, nicht ganz explizit, aber ist ja sowas wie Wikipedia auch Open Access zu Informationen. Und es gab eine ganze Reihe von alternativen Unternehmen, Newpedia zum Beispiel, auch so eine Enzyklopädie, die aber sich von Anfang an eigentlich stärker um so wissenschaftliche Qualität gekümmert hat und die eigentlich auch so ein Wissenschaftlernetzwerk als Autoren etablieren wollte. Das ist daran gescheitert, also im vollen Sinne des Wortes vor die Wand gefahren, weil die Wissenschaftler nicht bereit waren, in dieses Projekt sozusagen Energie zu investieren. Nicht mal Geld, ne? Aber keine Energie zu investieren, weil die gesagt haben, warum sollen wir in so einen, wir sind sowieso schon schlecht bezahlt, mit unseren Publikationen können wir schon kein Geld verdienen. Warum sollen wir das Wenige, was wir da verdienen, auch noch aufs Spiel setzen, dadurch, dass wir halt solche Publikationsnetzwerke fördern und unser Wissen kostenlos zur Verfügung stellen. Also das bisschen Marktmacht, was wir haben, das wollen wir dann auch zu dem bestmöglichen Preis verkaufen, beziehungsweise zu dem bestmöglichen Erlös nutzen und nicht uns dann noch vor so eine Open-Irgendwas-Karre spannen lassen und unser Wissen einfach so preisgeben. Also letztendlich muss man auch bei allen gut gemeinten und allen öffentlichkeitsorientierten Ideen dann die Interessenlagen der Wissenschaftler auch nochmal wieder ins Spiel bringen. Ne? Also die würden ja auch ganz gerne aus dem Wissen, über das sie verfügen und das sie sozusagen auch im Laufe ihrer Karrieren generieren, mehr machen. Zum Teil gelingt das ja auch spektakulär, also da, wo Patente angemeldet werden, da, wo Ausgründungen auf Universitäten stattfinden, da können Wissenschaftler ja auch ökonomisch außerordentlich erfolgreich werden. Also gerade, wenn man jetzt an die Technologiebereiche denkt und an Naturwissenschaften denkt, aus denen heraus bestimmte Innovationen vorgetragen werden. Und gerade diese Universitäten, MIT und so weiter, sind ja bekannte Standorte sehr erfolgreiche wissenschaftliche Entwicklung und für das Ausgründen dann von Unternehmen aus der Hochschule heraus. Und deshalb sind eben viele Wissenschaftler auch nicht so ohne weiteres bereit, ihr Wissen einfach so auf den Markt zu werfen, weil dieses Wissen ja unter Umständen ein hohes wirtschaftliches Potenzial hat.
Aber dann müsste man eigentlich ja nochmal unterscheiden zwischen also Wissenschaftler wie aus der Biologie, aus der Physik, aus Mathematik, Wirtschaft und sagen wir mal uns jetzt Geisteswissenschaftler, weil natürlich, ich will jetzt das jetzt nicht runterreden, natürlich gibt es da Potenzial, aber sagen wir mal, wir Geisteswissenschaftler machen ja in dem Sinne keine Erfindungen, die man irgendwo das Patent anmelden kann. Wir machen Studien, wir thematisieren aktuelle Sachen oder stellen sie in einen größeren Zusammenhang oder erforschen was, aber nicht, wir schaffen keinen, sag mal, wo man zum Patent angeben kann, dann sagen, okay, das produzieren wir jetzt. In dem Sinne, also da ist halt noch ein bisschen schwerer.
Aber auch in der Geisteswissenschaft gibt es Möglichkeiten, oder aus der Geisteswissenschaft heraus gibt es Möglichkeiten zu Kommerzialisierungen. Also in Form von Beratungsunternehmen, in Form von Schulungs- oder Ausbildungsunternehmen, die ausgegründet werden können aus zum Beispiel Forschungsprojekten. Also es gibt zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten. Auch sozialwissenschaftliche Forschungsinstitutionen gibt es, die beispielsweise für die Privatwirtschaft auch forschen und dort Analysen herstellen oder erzeugen. Also es gibt zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten, auch für Geistes- und Sozialwissenschaftler. Sicherlich nicht über Patente, das ist richtig, aber über andere Formen der Kommerzialisierung Geld zu verdienen.
Aber so im Fokus stehen ja wirklich mehr Leute, so Physik, Mathematik oder so, also nicht die Geisteswissenschaftler. Mhm. Klar werden die dann zum anderen Fachbereich, zum Beispiel zur Wirtschaft, also die Geisteswissenschaft als Grundlage, also Sozialforschung zum Beispiel als Grundlage für irgendeine Marketing-Sache oder so. Aber eher so wie so ein Drittmittellieferer, ist kein Nummer eins. So kommt es mir vor, also kein exklusiv Produkt.
Naja, das ist aber auch etwas, was man sozusagen im historischen Entwicklungsprozess sehen muss. Also wenn Sie an die Informatik denken beispielsweise, die ja krakenhaft in alle Disziplinen inzwischen Eingang gefunden hat. Es gibt ja keine Geisteswissenschaft oder Kulturwissenschaft mehr, in der nicht Informatik in irgendeiner Form angekommen wäre und eine Rolle spielte. Da gibt es natürlich Entwicklungen. Da gibt es irgendwelche Tools, da gibt es Plattformen, da gibt es Apps und 100.000 andere Sachen, die für bestimmte Anwendungen, die für bestimmte Zwecke, die für die Organisation von Gruppen, die für Bürgerinitiativen, die für freiwillige Rettungseinrichtungen und so weiter entwickelt werden und die auch einen Marktwert haben, ne? Also Software, die einen Marktwert hat. Wenn man das jetzt noch ein Stückchen weiterdenkt, wir haben ja hier die bei den Sozialwissenschaftlern eine Einrichtung, die sich so im sozialpädagogischen Bereich tummelt und die da sehr erfolgreich ist, und die ist erfolgreich mit bestimmten Beratungskonzepten. Die ist erfolgreich mit Schulungskonzepten. Das sind jetzt keine Patente im engeren Sinne, aber das ist sowas wie Gebrauchsmuster und ist natürlich auch schutzwürdig. Und man kann eben auch mit Konzepten und Ideen, die sowas wie soziale Gestaltung oder Gestaltung von Kommunikationsräumen oder Gestaltung von Medien betreffen, durchaus Geld verdienen. Also wenn man eine interessante Idee hat, wie man crossmedial eine Informationskampagne oder eine Werbekampagne oder sonst wie was auf den Weg bringt, dann ist das durchaus eine schützenswerte und eine geldwerte Idee. Also sowas kommt eben auch aus unseren Disziplinen heraus. Man muss nur eben mal ein bisschen genauer hingucken, wo da die Kommerzialisierungspotenziale sind und in welchem Umfang die schon genutzt werden. Und ich teile völlig Ihren Eindruck, dass das komplett unterbelichtet ist. Aber das wäre sozusagen auch an der Zeit, sich um diese Felder mal ein bisschen intensiver zu kümmern. Aber unterm Strich bedeutet es, dass eigentlich dann die Vorbehalte gegen Preisgabe von Wissen eher größer werden auf Seite der Wissenschaftler, auf Seite derjenigen, die halt in der Lage sind, sich solche Konzepte auszudenken, ne, die solche Ideen generieren können, die dann geldwert irgendwo angeboten werden können. Und dann wird Open Access als gute Idee dann doch irgendwie so ein bisschen unterlaufen, dadurch, dass halt diese Schutzinteressen und diese Urheberrechtsinteressen in einer noch nicht gekannten Art eben auch in den Geisteswissenschaften zu Buche schlagen. Ne? Die Naturwissenschaftler haben jetzt schon ewig diese Vorbehalte und halten sich da relativ zurück. Deshalb wird zum Beispiel auch in vielen Datenbanken gesagt, wir haben hier nur wissenschaftliche Artikel, die älter als 5 Jahre sind. Ne? Also das, was jetzt aus den letzten 5 Jahren kommt, ist hier gar nicht zu finden. Das ist anderswo. Ne? Also was, ne? Das ist zwar schön, dass man dann, ne, bis auf die letzten 5 Jahre alles in dem Feld findet, aber so richtig befriedigend ist das auch nicht. Ne? Aber gut, man muss dann irgendwie einen Weg finden, der die verschiedenen Interessenlagen irgendwie ausbalanciert. Also Open Access im Sinne von wirklich frei verfügbarer Brainware, frei verfügbarem Wissen, sozusagen bis auf das letzte i-Tüpfelchen, warum jetzt gerade die Leute am MIT aus ihren Bio-Computern heraus und wie laden die da die Weidenblätter auf, um die zu Computern zu machen und so. Also diese Details, die sind zwar in der wissenschaftlichen Diskussion in einem sehr kleinen Kreis öffentlich, aber da hat natürlich keiner von denen Interesse dran, dass das die ganze Welt erfährt. Auch die Amerikaner haben kein Interesse daran, dass die Russen das erfahren oder die Chinesen oder so. Also da sind wirtschaftliche, volkswirtschaftliche Interessen letztlich, die dafür sorgen, dass hier ein Deckel drauf ist. Und in dem Sinne reicht es von den individuellen, persönlichen Interessen, wirtschaftlichen Interessen der Wissenschaftler, auch den Karriereinteressen. Wenn man zu früh irgendeine Idee rausposaunt, kann es sein, da kommt einer um die Ecke, der in derselben Richtung unterwegs ist und der denkt, ah Mensch, das ist die Idee, die mir noch gefehlt hat. Und dann schraubt er das schneller zusammen als der andere und dann gibt es dafür einen Nobelpreis und der Typ, der eigentlich den Anstoß gegeben hat, geht leer aus. Also das sind ja die Dinge, die dann immer wieder für Überraschungen sorgen.
Also man kann auch hier wieder den Satz von Gunnar Stevens bringen, the money strikes back. Ja, auch hier sind wieder die Kommerzialisierungsinteressen und Absichten von Organisationen, von Einzelindividuen natürlich vorrangig, die dem Open-Gedanken ganz klar entgegenstehen. Und hier ist die Frage, gerade auch mit Blick auf Wissenschaft, inwiefern die Kommerzialisierung der Wissenschaft aber legitim ist und in der Art und Weise auch von den Steuerzahlern akzeptiert werden sollte. Und da ist auch wieder die eigene Vernünftigkeit oder die eigene Nutzung der Vernunft angeregt oder angesprochen, da sich selbst zu verwirklichen und sich selbst dazu zu Gedanken zuzumachen und zu überlegen.
Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also weil wir haben im Grunde tagtäglich in der Forschung, die wir hier betreiben im Institut, mit diesem Problem zu tun. Dass nämlich durchaus kommerzielles Potenzial für Dinge besteht, die wir hier entwickeln, dass wir aber daran gehindert werden, dieses Potenzial zu erschließen. Und zwar werden wir dadurch und deshalb daran gehindert, dass es ein bestimmtes Besoldungsrecht gibt für öffentlich bedienstete Mitarbeiter. Also Professoren und Mittelbaubeschäftigten in der Universität ist es in unterschiedlichem Maße, auch von Hochschule zu Hochschule variiert das, von Land zu Land, in unterschiedlichem Maße gestattet, neben ihrer Beamtenbesoldung noch zusätzliche Einkommen zu generieren. Das ist ein Punkt. Da gibt es dieses Nebentätigkeitsrecht. Also in dem Moment, wo jemand anfängt, eine gute Idee kommerzialisieren zu wollen, steht er sozusagen mit einem Bein im Gefängnis, weil dieses Nebentätigkeitsrecht ein außerordentlich kompliziertes und zwar deshalb kompliziertes Recht ist, weil es so viele Interpretationsmöglichkeiten gibt. Also deshalb gibt es auch diese Auslegungsunterschiede an den unterschiedlichen Hochschulen. Die einen sind da eher offen und fördern das und andere sind eher restriktiv. Sodass die Akteure eigentlich nie so genau wissen, woran sie eigentlich sind. Da hat es schon Fälle gegeben, da haben zum Beispiel ein ganz spektakulärer Fall war vor mehreren Jahren an der Universität Köln eine Wirtschaftswissenschaftlerin hatte da eine ganz interessante Sache auch forschungsmäßig auf den Weg gebracht und hat dann daran Beratungsleistungen und sowas geknüpft und hat daraus Einnahmen generiert und hat durch diese Einnahmen halt ihren Lehrstuhl weiter ausbauen können und hat dann Leute eingestellt von dem Geld und hat Büroräume gemietet und so weiter. Also das, was man sich so vorstellt, was passiert, wenn ein Unternehmen anfängt, ein bisschen zu prosperieren. So, und das, was da passiert ist, war natürlich ihren Kollegen ein Dorn im Auge. Die haben gesehen, ja, die hat da jetzt plötzlich so großen Erfolg und die hat so viele Mitarbeiter und da läuft forschungsmäßig so viel, wie kann das sein? So, dann haben die also irgendwie dann protestiert und interveniert mit der Folge, dass die Frau verklagt worden ist, wegen dieser Tätigkeit. Und dadurch sei eine Verzerrung im wissenschaftlichen Wettbewerb entstanden. Also sie hat durch ihre kommerzielle Aktivität, durch die Verwertung ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, einen Wettbewerbsvorteil im Wissenschaftsbetrieb den anderen Kollegen gegenüber erzielt, der so nicht nach Auskunft des Gerichts, nach Entscheid des Gerichts tolerabel war. Und irgendwie ist das widersinnig. Also jemand, der eine gute Idee hat, mit der man dann Geld verdienen kann, was man wieder in die Forschung investiert, was ist daran falsch? Also daran ist nur falsch, dass die Leute, die Kollegen, die das nicht auch auf die Reihe kriegen, neidisch werden. Und dann sagen, ja, nee, also die hat ja jetzt sich hier Geld in die Wissenschaft gepumpt, was da gar nicht hingehört und so. Also da sind so viele Fallstricke und das ist dann der bittere Alltag, jedenfalls hier in Deutschland. Es gibt nicht dieses Innovationsklima für die Wissenschaft, es gibt nicht diese Kommerzialisierungsplanung für wissenschaftliche Arbeiten wie zum Beispiel in den USA oder anderswo. Und das ist ein Standortnachteil inzwischen für Deutschland. Und die arbeiten daran, das irgendwie natürlich zu ändern, weil auch klar ist, dass dieser Weg von der Wissenschaft in die Wirtschaft natürlich auch irgendwo über Brücken geführt werden muss. Und deshalb gibt es in letzter Zeit darüber mehr Diskussion und mehr Nachdenken. Aber faktisch behindert eigentlich diese Rechtssituation immer noch sehr massiv den Innovationsprozess in Deutschland.
Da hätte ich eine Frage, hat das auch, klar, einmal die rechtliche Seite, aber auch irgendwie auch so die Seite, so, dass Wissenschaftler sich jetzt nicht in dem Sinne verkaufen, sondern dass das so ein bisschen mitschwingt. So,
das schwingt auch mit, das schwingt auch mit. Sie hatten ja vorhin die Geisteswissenschaften angesprochen. Wir haben im Grunde in den Geistes- und Kulturwissenschaften so die Tradition der Gesellschaftskritik. Also das sind Disziplinen, die sind dafür da, die Verhältnisse zu kritisieren und nicht dafür da, sie zu verändern. Verändern sollen andere, dann kann man die wieder kritisieren, ohne selber den Kopf für irgendwas hinhalten zu müssen. Das ist eine sehr bequeme, salonsozialistische Idee, die aber im Grunde die Gesellschaftswissenschaften daran hindert, gestalterisch mitzuwirken. Sie bremsen sich sozusagen an der Stelle aus, wo sie die größte Kompetenz haben, vermeintlich. Aber an der Stelle, wo es um Gestaltung geht, von Gesellschaft und von Zukunft, wo sich Gesellschaftswissenschaft beweisen könnte, da kneifen die regelmäßig und sagen, das müssen ja Politiker machen und das macht die Wirtschaft und andere, aber nicht wir sind ja nur Beobachter und Analytiker. Also im Grunde gehört zur Komplettierung dieses gesamten Bildes auch diese Open Access-Ideen, dass auch die Geistes- und Kulturwissenschaften über ihren gesellschaftskritischen Schatten springen und endlich sagen, wir gestalten Gesellschaft mit. Und dann werden sie genauso angreifbar wie andere auch und dann sind auch die Ideen, die sie haben, Ideen, die konkurrieren können mit naturwissenschaftlichen Patenten, die nämlich dann was zu tun haben mit der Veränderung von Lebenswirklichkeit. Aber da hinzukommen ist ein weiter Weg und auch sozusagen die Öffnung in diesen rechtlichen Grauzonen zu erreichen, die dahin führt, das ist eben auch ein weiter Weg. Aber das spielt in der Tat eine große Rolle, dass ein Vorbehalt dagegen besteht. Also alles, was irgendwie Geld einbringt, ist schlecht. Und Wissenschaft, die dann auch noch so Kommerzialisierungsmöglichkeiten bietet, die ist dann von vornherein schon schlecht, weil in Wissenschaften sollte es ja nicht um Geld verdienen gehen, sondern da sollte es um irgendwelche reine Forschung oder um reine Erkenntnis oder sowas gehen. Aber diese jungfräuliche Wissenschaft, die gibt es nicht. Die hat es noch nie in der Form gegeben. Es ist einfach so, dass dann andere Leute mit dem, was Wissenschaftler erarbeitet haben, Geld verdient haben. Der Einstein hat sich auch sein Leben lang darüber mokiert, dass die Atombombe gebaut worden ist. Daran hat er nicht mitgewirkt, er hat das abgelehnt, aber andere Leute haben halt das physikalische Wissen genutzt, an dem er auch maßgeblich mitgestrickt hat und haben daraus was anderes gemacht. Also das waren Staaten und Unternehmen und so weiter, die halt dieses Wissen dann kommerzialisiert haben und für ihre Zwecke ausgebeutet haben. Und wenn die Wissenschaftler sozusagen selber stärker in die Verantwortung auch für die Anwendung ihres Wissens genommen würden, dann wären wir vielleicht auch einen Schritt weiter, weil dann jeder sozusagen auch sich bekennen muss, wie weit er sein eigenes Wissen sozusagen in die Gesellschaft hinein gestalterisch wirksam werden lässt und dafür auch den Kopf hinhalten muss hinterher. Also letztlich ist es auch eine Frage der geteilten Verantwortung. Und dann ist natürlich sowas wie Geisteswissenschaft als Gesellschaftskritik oder Kulturwissenschaft als Gesellschaftskritik alleine nicht mehr existenzfähig. Und das ist eine ganz fatale und paradoxe Situation, dass die analytische Leistung der Gesellschaftswissenschaften immer Jahrzehnte hinter der Gestaltungskraft der wirtschaftlichen Akteure und der politischen Akteure hinterherläuft. Und wenn man die Wissenschaft so weit aufrüsten will, dass sie sozusagen auf Augenhöhe mit den Planern unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zukunft argumentieren könnte, dann kommt immer dieses Argument, das ist nicht Sache der Wissenschaft. Das ist die Eule der Minerva, die steigt erst in der Dämmerung auf und schaut dann, was passiert ist und dokumentiert das und analysiert das. Und das, was passiert, daran haben Wissenschaftler keinen Anteil. Das ist natürlich total blauäugig.
das so ungefähr Ihre Frage oder haben Sie Ihre Frage damit noch gar nicht gestellt gehabt?
Nee, aber das war so, also nicht das, was ich hören wollte, aber wo so der Gedanke, also wohin gehen das so, sich, also dass da halt die Kluft irgendwie ist. Und man hört das ja auch, also auch in Medien, irgendwie, was ich gerade bei Kulturschaffenden oder so, dann immer das Dilemma, oder Wissenschaftler, ja, wenn sie sich jetzt für irgendeine Studie in Anführungsstrichen verkaufen oder so, oder bei, durch einen Sponsor oder so, dann die Objektivität, das Geschrei da. Also man kriegt es überall mit an jeder Ecke. Was Sie jetzt gesagt haben, finde ich eigentlich so am einleuchtendsten, dass man das A irgendwie öffnet und auch nicht sagt, ja, wir Geistwissenschaftler, wir nach Luhmanns Art beobachten von ganz oben alles, sondern ist schon ein guter Ansatz. Also das bedeutet ja auch keinen Ausverkauf. Also,
nee, überhaupt nicht.
Ja. Damit verbunden ist doch bestimmt genauso auch das Problem, zu populistisch zu wirken, wenn man zu sehr öffentlich wird oder zu sehr oder es gibt ja den Begriff der Populärwissenschaft, ja, der kommt ja doch bestimmt eigentlich eher daher, dass, also da gibt es ja bestimmt beides, dass es Wissenschaftler gibt, die Bücher publizieren, die wirklich auf wissenschaftlichen Stand sind, die aber eben dann in einer anderen Sprache geschrieben sind, um es eben breiter wirksam werden zu lassen oder eben vielleicht auch noch mit einem etwas bunteren Cover oder einem Titel, der dann irgendwie auch anders anspricht oder so, der irgendwie eher, ja, weiß ich nicht, irgendeine philosophische Qualität hat, die dann dazu anregt, das Buch zu kaufen, auch wenn man nicht aus dem Fachbereich jetzt kommt oder so. Und dann gibt es natürlich vielleicht ja auch die dann da irgendwie, weiß ich nicht, Dinge dann vielleicht nicht gut genug darstellen oder die jetzt als Wissenschaftspublizisten oder so vielleicht doch nicht überall dann den Überblick haben. Das, aber auf jeden Fall gibt es ja beides nebeneinander, denke ich mal. Und Leute, die eben, also das, auf jeden Fall ist das ja auch was dann die Reputation unterwandern kann. Also wenn man da zu öffentlich wird oder auch eben, wenn man zum Beispiel in den Medien, im Fernsehen auftritt oder so. So ein Peter Sloterdijk oder so, der hat ja auf jeden Fall bestimmt, also da gibt es ja bestimmt, also da gibt es ja viele Stimmen wahrscheinlich gegen ihn, die in diesen Populismus, sein Auftreten oder so vielleicht kritisieren. Also obwohl nicht wahrscheinlich, sondern das gibt es auf jeden Fall.
Also ich so einen Vorbehalt gegen so populärwissenschaftliche Dinge gibt es ganz, ganz sicher.
Also ich will jetzt nicht sagen, er ist ja kein Populärwissenschaftler.
Nein.
Ich meine nur, weil er repräsentiert
ist. Also in der universitären Klientel gibt es solche Vorbehalte, ne, gegen diese popularisierten Darstellungen. Gegenwärtig beobachten wir ja auch eine interessante weitere Veränderung zwischen Universitäten und dem, was früher Fachhochschulen waren. Das ist im Moment ein Kriegsschauplatz. Die heißen ja jetzt nicht mehr Fachhochschulen, sondern Universities for Applied Sciences. Und der Titel signalisiert schon, um was es geht. Die Universitäten reklamieren den Grundlagenforschungsbereich für sich. Und diese Universities for Applied Sciences, die machen Anwendungsforschung. Und die Universitäten sagen, also mit Anwendung von Wissen haben wir nichts zu tun. Wir generieren sozusagen das Wissen, das können andere dann anwenden. Wir machen die Grundlagenforschung. Und zu viel Praxisnähe ist für Grundlagenforschung immer gefährlich, weil wir wollen uns nicht sozusagen in das Klein-Klein des Alltags und in das Klein-Klein jeder betrieblichen Praxis und so weiter einlassen, sondern bei uns kann man, wenn man bei uns an der Universität Medienwissenschaft studiert, dann studiert man, wie man Leute anleiten kann, mit praktischen Problemen umzugehen, aber man studiert nicht, wie man praktische Probleme löst. Ne, deshalb hat die Universität eine gewisse Praxisferne, aber diese Praxisferne ist sozusagen eine Nähe zur Methodik, zur Methodologie, zur Theorie, zu den Hintergründen und Grundlagen der Entwicklung eines Umgangs mit praktischen Anforderungen. Und an dieser Differenz zwischen Grundlagenforschung und Anwendungsforschung wird strikt festgehalten im Moment noch. Die müsste man auch nivellieren. Ja? Da müsste man auch zu einem Ausgleich kommen und es deutet sich politisch an, dass dieser Ausgleich gewollt ist, weil die Fachhochschulen ja jetzt auch Masterprogramme anbieten können und so weiter. Nur ein Promotionsrecht haben sie noch nicht. Ne? Also wir sind jetzt wieder in so einer Niederung gesellschaftlichen Institutionen, die sozusagen eine Bremse für Innovation in der vorhin andiskutierten Richtung sein kann. Und diese Niederung ist halt das Interesse von Institutionen wie der Universität, an Statusfragen sich zu orientieren und an bestimmten Statussymbolen festzuhalten, also zum Beispiel am Promotionsrecht. Und dann eben auch die Studiengänge nicht zu praxisorientiert werden zu lassen, damit man nicht in Gefahr kommt, mit Fachhochschulen oder mit diesen Universities for Applied Sciences verwechselt zu werden. Ne? Aber das sind aus meiner Sicht Fragen, die in den nächsten 10, 20 Jahren sich irgendwie ausnivellieren werden. Der Unterschied zwischen Universitäten und diesen Universities for Applied Sciences, der wird mehr und mehr schrumpfen. Und dann bekommen wir eine andere Forschungslandschaft und eine andere Wissenschaftslandschaft.
Ich glaube, einen deutlichen Beleg dafür, dass sich das bereits nivelliert, findet man auch bereits in den aktuellen Forschungsprogrammen. Also wenn man sich beispielsweise die Forschungsprogramme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in der Sicherheitsforschung anschaut, und dort sind sehr viele Universitäten auch aktiv, unter anderem ja auch wir, dann sieht man dort, dass die zwar einerseits eine theoretische Fundierung der Forschungsarbeit haben wollen, selbstverständlich, was natürlich aber auch die Universities of Applied Sciences leisten und leisten können, zweifelsfrei. Auf der anderen Seite aber auch ganz starke Praxisorientierung haben in den Forschungsvorhaben. Also das heißt, da sollen tatsächlich Produkte in Anführungsstrichen entstehen, ja, eine elektronische Patientenanhängekarte oder dass man bestimmte Computersysteme entwickelt, die zur Patientenversorgung und zur Informations- und Kommunikationsunterstützung zwischen den Rettungskräften genutzt werden können, dass man bestimmte Ausbildungsprogramme entwickelt. Und das ist ja sehr praxisorientierte Arbeit bereits an den Universitäten. Also ich glaube auch, dass da bereits dadurch eine Form der Angleichung stattfindet.
Parallel gibt es aber auch natürlich die Deutsche Forschungsgemeinschaft und andere Stiftungen, die Grundlagenforschung in erster Linie fördern. Und es gibt eben auch Reputations- und Belohnungssysteme an Hochschulen, die zum Beispiel DFG-Projekte höher ranken und höher belohnen als BMBF-Projekte. Ja, das gehört auch mit zum Forschungsalltag. Und wenn man das jetzt alles, was wir diskutiert haben, zusammennimmt und dann nochmal die Frage nach Open Access stellt, dann sieht man, dass das eine sehr, sehr gute Idee ist, aber dass es unglaublich viele Widerstände und Barrieren gibt, diese Idee tatsächlich flächendeckend und in der Breite zum Fliegen zu bringen. Es ist gar kein Wunder, dass wir im Grunde mit diesem Open Access Begriff so wenig anfangen können in unserem universitären Alltag, weil einfach andere Strukturen das überlagern, ne, weil die viel dominanter sind, aus den angesprochenen Gründen.
Da hätte ich jetzt noch vielleicht eine abschließende Frage. Ich habe auch in meinen drei Fragen, im Abschnitt 5 steht so der, also vom schlafenden Giganten, also Asien, die halt viel mehr mit Open Access arbeiten, und dann wird irgendwie so gesagt, so das alte Europa, ob das da nicht ins Hintertreffen gerät, also was wir jetzt gerade hier diskutiert haben, also mit den ganzen Anforderungen, die ganzen Barrieren bei dem Open Access, wo da die Probleme liegen. Und jetzt auf der anderen Seite der Welt wird es breit genutzt, breit publiziert. Da würde ich jetzt gern wissen, ob da, ja, könnte das alte Europa irgendwie überholt werden, weil es ja gerade so viele Traditionen und sonstiges, und dass sich die Wissenschaftler auch untereinander nicht ganz einig sind, könnten da Bestrebungen gegen passieren, also in die Runde jetzt.
Ist das denn so, wie Sie sagen, dass
in Asien
Open Access
Strukturen
stärker genutzt werden?
Ja, im Kapitel 5 steht, dass man aufpassen sollte, also weil das da aufgrund der, sagen wir mal, schwächeren Struktur werden nicht unbedingt große Bibliotheken angeschafft, sondern es wird alles irgendwie online gemacht. Das haben dann dadurch schon mehr Leute Zugriff. Und die Gefahr besteht halt oder könnte bestehen, dass wir jetzt ein bisschen da irgendwie ins Hintertreffen gelangen könnten. Das habe ich jetzt so da. Wie steht Stets so. Eine langfristige Unterschätzung der Notwendigkeit zur Schließung der digitalen Kluft wäre ebenso wie die nur begrenzte Nutzung der Potenziale des Open Access auch für Industrieländer wie Deutschland. Das ist, nee, aber in dem Kapitel auf jeden Fall um die Zukunft steht es drin. Hm.
Ja, jetzt nachdem Sie das alles gehört haben, wie würden Sie denn das selber beurteilen?
Naja, also ich sag mal, wenn man das, auch, was Herr Rusch gesagt hat, mit dem ganzen Prozess, also auch mit den Angleichungssachen jetzt zwischen FH und Uni und alles, was dahinter steckt, wenn das vielleicht sich noch bis 10 bis 20 Jahre dauert, bis es irgendwie entweder angeglichen oder bis da ein breiteres Verständnis herrscht. Ja, also es könnte sein, die 20 Jahre nutzen dann andere, um dann, die sich schon einig sind, wo es in dem Sinn keine verschiedenen Traditionen gegeneinander prallen, vielleicht produktiv und machen auf anderem Feld weiter. Also wenn wir, einfach ausgedrückt, erstmal hier die Grabenkämpfe zu überwinden zwischen den verschiedenen Disziplinen, wo auf anderer Seite dann gesagt wird, so, wir sind uns einig, wir wollen Wissenschaft publizieren und in einer großen Breite was zugänglich machen, auch mit einem Anspruch von hoher Qualität. Die haben ja dann einen anderen, sagen wir mal, Vorsprung.
Also ich glaube noch nicht mal, dass es die Publikationsfrage allein ist, die da entscheidet. Also hier an unserer Hochschule gibt es ja nun auch seit ein paar Jahren Einrichtungen, die auch mit Personal ausgestattet sind, die sich mit der Frage beschäftigen, wie können wir aus den wissenschaftlichen Befunden, wissenschaftlichen Erkenntnissen, aus den Forschungsprojekten, die hier laufen, wie können wir daraus Unternehmen machen? Wie können wir das, was hier passiert in der Elektrotechnik, wie können wir das mit der regionalen Wirtschaft zusammenbringen und wie können wir letztendlich daraus einen volkswirtschaftlichen Nutzen generieren? Das ist ja die übergeordnete Frage. Und das ist letztlich sowas wie Innovationsmanagement. Und die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Artikeln spielt eine Rolle in diesem Innovationsmanagement, aber sie ist nur ein Baustein unter vielen anderen und sie ist vielleicht noch nicht mal der wichtigste. Sicher müssen Wissensvoraussetzungen und so weiter verfügbar gemacht werden, aber entscheidend sind für diesen Transformationsprozess von Wissen in Businessmodelle die Leute, die dieses Wissen selber generiert haben. Also die, die Erfindungen machen, die Patente